Seit Jahrhunderten versetzen riesige Steinskulpturen und Steinanordnungen, vor allem in Westeuropa und Vorderasien, die Menschen ins Staunen. Besonders beachtlich sind die sogenannten Monolithe. Das sind riesige, behauene Steine, die aber aus einem einzigen Stück bestehen. Und so wurden sie verarbeitet und transportiert. Berühmt und oft besucht wird der Steinkreis Stonehenge, der wohl etwa 3000 Jahre vor Christus begonnen wurde und eine Anordnung mit teilweise bis zu 50 Tonnen schweren Steinen. Und Forscher haben nachgeprüft, wo kommen diese Steine her. Man geht davon aus, die kommen aus etwa 400 Kilometer weit weg, aus Südwest-Wales, wurden von dort transportiert und aufgerichtet. Wahrscheinlich ist diese Anordnung ganz präzise gesetzt, damit eine Art Sonnen- und Mondkalender damit erstellt wird. Also eine Kraft und eine Weisheit, die dieses Zeugnis aus der Steinzeit aufzeigt, die bis heute die Menschen fasziniert. Vor allem, weil man sich bis heute nicht so wirklich erklären kann, wie war den Menschen vor so langer Zeit so etwas möglich aufzubauen? Wie konnten sie solche schweren Steine überhaupt transportieren? Die größte und schwerste transportierte Steinskulptur, von der wir wissen, kommt aus Ägypten. Und die ist 1000 Tonnen schwer. Also stellt euch mal vor, 1000 Autos aufeinander gestapelt, zusammengeschmolzen, 1000 Tonnen schwer, eine Skulptur. Sie steht vor einer Grabesstätte in Ägypten aus dem 13. Jahrhundert vor Christus. Wie konnten Menschen das bewegen? Das ist wirklich erstaunlich. Es ist erstaunlich. Und zu Recht steht man da und wundert sich und denkt, wow, was für eine Leistung. Solche Werke, sie bezeugen die Kraft und die Kenntnis der Erbauer. Und sie ernten bis heute zu Recht Ehrfurcht und staunende Bewunderung. Sollte es uns nicht ebenso ergehen, wenn wir das Werk der Schöpfung betrachten? Nein, sollte es uns nicht noch viel mehr so ergehen, wenn wir das Werk der Schöpfung betrachten? Ein Stein von 1000 Tonnen wurde aus einem Felsen gehauen. Das ist erstaunlich. Was muss das für ein großer Felsen gewesen sein? Und wer hat ihn erschaffen? Ja, die ganze Schöpfung ist ein riesiges Zeugnis von der Macht und der Weisheit des Schöpfers. Viel größer, viel schwerer, viel erstaunlicher, viel kunstvoller als alle Werke der Menschen über die Jahrtausende zusammengenommen. Ist das, was wir jeden Tag draußen sehen. Und es ist wichtig für uns, das zu erkennen. Denn so beginnt die Offenbarung Gottes. Und so beginnt das Wort Gottes. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Dieser Satz ist ein ganz einfacher Satz. Doch dieser Satz hat eine gewaltige Bedeutung. Drei wichtige Punkte aus diesem Vers wollen wir einmal heute betrachten. Und ich habe sie zu einem Satz zusammengefügt. Erstens, der ewige Gott. Zweitens, schuf in unvergleichlicher Kraft. Drittens, ein Zeugnis seiner Größe und Weisheit. Erstens, der ewige Gott. Im Anfang schuf Gott. Was bedeutet hier Anfang? Im Anfang. Das ist schon ein seltsamer Anfang eines Buches, oder? Im Anfang. Normalerweise gehört zu einem Anfang auch immer eine Sache, die angefangen wird. Normalerweise hat Anfang immer irgendwie einen Bezug zu einer Sache. Zum Beispiel am Anfang meines Lebens oder am Anfang des Gottesdienstes oder am Anfang meiner Ehe. Aber hier steht gar keine Sache, sondern hier steht einfach im Anfang. Nun, Anfang ist eine zeitliche Bestimmung für gewöhnlich. Aber irgendwie steht in diesem Anfang, steht dieser Anfang seltsam für sich allein. Einige Übersetzer, sie versuchen mit dem folgenden Sätzen das zu verbinden, damit es so bedeutet wie am Anfang der Schöpfung Gottes. Aber wahrscheinlicher ist es doch, dass hier der Anfang tatsächlich für sich alleine steht und das mit gutem Grund. Im Anfang. Hier die ersten zwei Wörter. Es markiert den Anfang der Zeit schlechthin. 1. Mose 1, Vers 1 beginnt mit dem Beginn der Zeitrechnung. Um ein Wann zu bestimmen, muss es einen Zeitpunkt Null geben, an dem alles gemessen wird. Ja, wir befinden uns heute im Jahr 2018. Warum? Weil jemand einmal das Jahr Null als das Geburtsjahr von Jesus Christus errechnet hat. Und an diesem Punkt misst sich dann alles. Aber dass wir überhaupt rechnen können, dass wir überhaupt den Verlauf der Zeit messen können und miteinander vergleichen können, es liegt an einem anderen Punkt, nämlich diesem, im Anfang. Bevor Gott die Welt schuf, schuf er die Zeit. Als also noch nichts geschaffen war, gab es den Anfang der Zeit. Damit beginnt Gott. Und wegen diesem einen absoluten Anfang hat in unserem Sprachgebrauch jeder Anfang einen Bezug zu einer Sache. Am Anfang meines Lebens, am Anfang des Gottesdienstes. Ohne den Anfang der Zeit gäbe es für nichts einen Anfang. Bemerkenswert an diesem absoluten Anfang ist aber vor allem, dass es hier zwar einen Anfang gibt, einen Anfang der Zeit, einen absoluten Anfang, aber schon vor diesem Anfang ist da etwas. Ist da jemand? Gott. Im Anfang schuf Gott. Es heißt nicht, im Anfang entstand Gott oder im Anfang wurde Gott, sondern im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Der Beginn der Zeit ist nicht der Beginn Gottes. Gott war schon da und Gott war schon aktiv, als die Zeit anfing. Ja, er war es, der die Zeit überhaupt erst zum Laufen brachte. Gott ist außerhalb und vor der Zeit. Ich weiß, keiner von uns, ja, kein menschlicher Verstand kann Unendlichkeit oder Ewigkeit begreifen. Nicht einmal die Vorstellung davon passt in unseren Kopf rein. Doch das ist es, was die Bibel bezeugt. Gott ist ewig. Gott ist ewig. Er hat keinen Anfang. Er ist und war schon immer da. Im Anfang schuf Gott. Aber von ihm geht aller Anfang aus. Vom ewigen Gott. Er hat den Anfang geschaffen. Im Anfang schuf Gott. Für Gott steht im Hebräischen das Wort Elohim. Elohim kommt allein im ersten Kapitel 35 Mal vor. In diesem kurzen Kapitel, 1. Mose, Kapitel 1. Und das sagt uns schon aus, um wen es hier geht. 35 Mal. Elohim. Das Wort Elohim hat auch eine Besonderheit. Elohim ist nämlich eigentlich eine Pluralform. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Eloah das ist das hebräische Wort für Gott. Eloah ist abgeleitet von Stärke und Macht, also der Mächtige. Und die Mehrzahl von Eloah ist Elohim, die Götter oder die Mächtigen. Doch das Besondere ist, dass hier zwar die Pluralform von dem Wort Gott steht, aber das Verb dazu, schuf, steht im Singular. Also hier steht nicht, im Anfang schufen die Götter, den Himmel und die Erde, sondern im Anfang schuf, dritte Person, Singular. Das ist aber nicht nur eine Besonderheit hier in diesem ersten Vers. Nein, fast immer, wenn im Alten Testament der einzig wahre Gott gemeint ist, dann steht da Elohim mit einem Verb im Singular. Wie kommt das? Nun, es ist kein Versehen. Es ist kein Grammatikfehler. Hier hat sich nicht jemand vertan in der Kongruenz. Wahrscheinlich handelt es sich hier um einen Plurales Excellentiae oder einen Plurales Majestatis. Bei Königen war es üblich, dass sie im Plural von sich selbst sprachen. Und das war ein Stilmittel, um etwas auszudrücken. Zum Beispiel, selbst im 19. Jahrhundert, im Reichsgesetz von 1873, da beginnt dieses Gesetzesblatt so: Wir, Wilhelm, von Gottes Gnaden deutscher Kaiser, König von Preußen, verordnen. Kaiser Wilhelm war natürlich nur ein einziger Kaiser. Aber er spricht im Plural. Wir, Wilhelm. Warum? Es ist ein Plural der Hoheit, der Erhabenheit. Und das haben fast alle Könige so gemacht. Elohim drückt also auch aus, hier geht es nicht um irgendeinen Gott, sondern den Höchsten und Erhabensten, den Mächtigsten und den Stärksten. Es ist ein Superlativ, wenn man so will. Herr aller Herren, König aller Könige. Doch ich glaube, dass wir hier auch einen Hinweis darauf finden, nicht nur auf die Hoheit Gottes, sondern auch auf die Natur und das Wesen Gottes. Gott ist ein Gott, ein Wesen, und es gibt neben ihm keinen anderen wahren Gott. Doch der eine Gott hat sich geoffenbart in drei Personen. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Gleich in Ewigkeit, gleich in Macht und Herrlichkeit. Es sind nicht drei Götter und auch nicht drei Teile des einen Gottes, aber diese eine Gottheit besteht in Ewigkeit, ja schon vor der Zeit, in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und ebenso wenig, wie wir die Ewigkeit begreifen können, ebenso wenig können wir die Trinität, die Dreieinigkeit Gottes wirklich begreifen. Und ich glaube auch nicht, dass Mose, der dies aufgeschrieben hat, die Trinität mit diesem Plural Elohim ausdrücken wollte, bewusst. Aber ich glaube, dass in der Inspiration, in der Eingebung durch Gottes Geist es so zu verstehen ist, dass diese Wahrheit, die erst im Neuen Testament vollkommen aufgezeigt wird, hier schon angedeutet ist. Gott ist ein Gott, ein Verb im Singular. Alles, was er tut, ist völlig in Einheit, aber er ist ein Gott, der sich offenbart in drei Personen. Und darum schreibt der Apostel Johannes 1, ab Vers 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Und später deckt er auf, dass dieses Wort Jesus Christus ist. Er war schon im Anfang. Und damit ist nichts anderes gemeint als hier, 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott, schuf Elohim den Himmel und die Erde. Und Johannes sagt, Jesus ist Gott. Alles ist durch ihn geschaffen. Jesus gehört dazu, wenn wir sagen Elohim. Im Anfang schuf Gott. In diesem simplen Satz erkennen wir, dass der majestätische, hocherhabene, dreieinige Gott ewig ist. Wie gesagt, die Ewigkeit ist für uns schwer vorstellbar, ein Sein ganz ohne Zeit. Als Martin Luther über die Ewigkeit Gottes lehrte, die Ewigkeit schon vor der Schöpfung, da fragte ein vorwitziger Student ihn: Was hat denn der Herrgott gemacht, bevor er damit begonnen hat, Himmel und Erde zu schaffen? Da antwortete Martin Luther: Da saß er am Bach und schnitzte Weidenruten für Leute, die dumme Fragen stellen. Er erkannte, dass der Schüler ihn bloß in Verlegenheit bringen wollte. Es gibt Dinge, die können wir nicht ergründen. Und die hat Gott auch nicht geoffenbart. Aber wir dürfen wissen, Gott ist ewig. Und Gott hatte keinen Mangel. Wir wissen, dass er schon vor Grundlegung der Welt seinen Ratschluss plante, dass er Menschen zum Heil erwählte und Gott in sich selbst voller Liebe war. Der Vater liebte den Sohn und der Sohn liebte den Vater und sie liebten den Heiligen Geist. Schon vor dem Anfang. Doch das Wort Anfang, es hat hier keinen direkten Bezug zu einer Sache, höchstens den Anfang der Zeit, aber jeder Anfang hat ein Ziel. Anfang weist immer auch auf ein Ende oder eine Vollendung hin. Zum Beispiel heißt es in Jesaja 46, Vers 10, da spricht Gott: Der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist. Der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Wenn wir im ersten Vers der Bibel also von Anfang lesen, dann weist uns das auch schon auf das Ziel Gottes hin, auf das Ziel von allem. Der den Anfang schuf, erkennt auch schon den Ausgang. Und er weiß in seinem Ratschluss alles zu vollenden. Darum, vertraue dich dem Ewigen an. In 1. Mose 1 wird nicht versucht, einen Menschen davon zu überreden oder Argumente aufzuzählen, dass es einen Gott geben muss und dass Gott existiert. Nein, es wird einfach behauptet, im Anfang schuf Gott. Und es ist eine Einladung. Vertraue dich dem ewigen Gott an. Gott, der den Anfang der Zeit schuf, erkennt auch den Anfang deines Lebens. Ja, deine Zeit steht in seinen Händen. Er, der Höchste und Erhabenste, erkennt alle deine Tage. Und mehr noch, der Anfänger, er vollendet auch. Der den guten Anfang geschaffen hat, er allein ist fähig, zu einem guten Ende zu führen. Gott allein ist ewig. Darum ist Gott allein Gott. Nicht die Materie ist ewig, nicht die Zeit ist ewig. Nicht die Zeit heilt alle Wunden, nicht die Natur findet immer einen Weg. Gott allein ist ewig. Er ist der Anfänger und Vollender. Vertraue dich ihm an. Zweitens, schuf in unvergleichlicher Kraft. Im Anfang schuf Gott. Gott schuf. Vielleicht habt ihr euch schon gedacht, aber auch dieser nächste Satzteil, dem Prädikat, dem liegt etwas Besonderes bei. Das Verb für schaffen heißt im Hebräischen bara. Das klingt nicht wirklich spektakulär, aber dieses Verb wird nur in Bezug auf Gott gebraucht. Es gibt natürlich lauter Wörter, die etwas Ähnliches meinen, ja? Tun, machen, bauen, herstellen, formen, all sowas. Und das kommt auch ganz oft für das menschliche Tun und Schaffen vor. Aber dieses Wort bara, es wird in der ganzen Bibel nur verwendet, wenn Gott das Subjekt, wenn Gott der Schöpfer ist. Und immer wenn dieses göttliche Schaffen, Bara, verwendet wird, dann wird eine neue Aktivität beschrieben. Also Gott schafft etwas Neues oder er macht etwas neu. Zum Beispiel betet David in Psalm 51, Vers 10, in diesem wunderbaren Bußpsalm: Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Bara. Oh, erschaffe neu. Gott schafft in unvergleichlicher Weise. Ja, er schafft so, wie kein Mensch schaffen kann. Er schafft das, was kein Mensch schaffen kann. Wir haben heute Morgen in der Lesung gehört, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Gott schafft in unvergleichlicher Weise. Er wirkt so, wie kein Mensch wirken kann. Gott schafft neu in unvergleichlicher, in unnachahmlicher Kraft. Und tatsächlich, Gott allein schuf hier etwas Neues. Hier in 1. Mose 1, Vers 1 meint es sogar ein ganz, ganz neues Schaffen. Wie es neuer nicht sein kann. Ein Schaffen, ohne dass vorher irgendetwas da war, was Gott verwendet hätte. Der Fachbegriff ist ex nihilo, aus dem Nichts. Im Volksmund heißt es, von nichts kommt nichts. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Man muss etwas investieren, man muss etwas hineingeben, damit auch etwas herauskommt. Von nichts kommt eben nichts. Und für uns Menschen stimmt das auch. Es gibt keine einzige Erfindung und kein einziges Bauwerk, das aus dem Nichts entstanden ist von uns Menschen. Von einigen Geschäftsmännern heißt es zwar, sie können aus nichts Geld machen, aber das ist natürlich nur eine Übertreibung. Kein Mensch kann aus nichts irgendetwas machen. Doch bei Gott ist es keine Übertreibung. Gott hat nicht zurückgegriffen auf irgendeine Urmaterie oder irgendwelche ewigen Atome, die sowieso schon immer darum flogen. Nein, er schuf aus dem Nichts. Das kann niemand sonst. Er schuf ganz neu. Und das unterscheidet den biblischen Schöpfungsbericht gleich von Anfang an von allen anderen Schöpfungslegenden und Mythen, die im Orient unter den Ägyptern und Babyloniern und den ganzen anderen Völkern kursierten. Ein Wissenschaftler, er verglich einmal 12 antike Schöpfungsmythen miteinander und fand heraus, sie alle fingen damit an, dass es ein böses Monster gibt, das das Leben verhindert und unterdrückt. Und da kommt da ein göttlicher Held, der besiegt das Monster und lässt Lebenskräfte frei, die schon existierten. Und schließlich beherrscht er dann, dieser Held, die Kräfte des Lebens und wird somit der Gott der Welt. Und immer wird davon ausgegangen, dass es nichts Neues gibt, sondern bloß etwas befreit wird. Da war schon immer Materie und schon immer solche Lebenskräfte, aber sie mussten gegen das Böse freigesetzt werden, gegen das, was hier verhindert. Doch die Bibel sagt, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Kein Kampf, keine Befreiung, kein Zurückgreifen auf etwas Bestehendes. Gott allein, er erschuf aus dem Nichts. In keinem Schöpfungsmythos gibt es irgendeine vergleichbare Aussage zu 1. Mose 1, Vers 1. So viele Leute versuchen immer, 1. Mose 1 zu vergleichen mit all den anderen Schöpfungsmythen und denken, da gibt es sonst was für Zusammenhänge. Es gibt nichts Vergleichbares zu Vers 1, Vers 1. Der ewige Gott schuf in unvergleichlicher Kraft. Gott ist frei von Plagiatsvorwürfen. Er verwendet nicht den Eigentum anderer zu seinem eigenen Ruhm oder zu seinem eigenen Werk. Vor ein paar Jahren wurden ja lauter Doktortitel von Politikern in der Öffentlichkeit hinterfragt zum Teil zurückgenommen, aberkannt, weil herauskam, sie haben vieles abgeschrieben, ohne darauf zu verweisen. Sie haben etwas verwendet, was sie selbst gar nicht geschaffen haben und haben es so ausgegeben, als wären sie der Schöpfer gewesen. Gott hat nichts benutzt, was ihm nicht gehört. Nein, ganz im Gegenteil. Er hat alles geschaffen, unvergleichbar, unnachahmlich geschaffen. Er hat alles in eigener Kraft erschaffen. Und wisst ihr was? Damit gehört alles ihm. Jeder Mensch, der etwas schafft, greift zurück auf das, was Gott gehört. Darum, demütige dich unter die Macht Gottes. Gott ist der einzigartige, unvergleichliche Schöpfer. Darum demütige dich unter seine Macht. Er hat das volle Besitzrecht über alles, was er geschaffen hat. Dich eingeschlossen. Ja, du und dein Leben gehören im wahrsten und vollsten Sinne Gott allein. Du gehörst nicht dir selbst, sondern du wurdest geschaffen mit einem Anfang und auch mit einem Ziel. Wir Menschen, wir spielen uns gerne als kluge Doktoren, als mächtige Herrscher auf. Dabei ist alles, was wir erkennen und tun können und alles, was wir haben, eine Gabe und ein Geschenk Gottes. Ohne Ausnahme. Was haben wir, was wir nicht von ihm empfangen haben? Demütige dich vor Gott. Erkenne, dass er allein Schöpfer ist. Er kann so schaffen wie niemand sonst. Er hat Leben erschaffen. Dein Leben gehört ihm. Und jeder Mensch ist vor ihm verantwortlich. Aber das ist nicht bloß eine Ermahnung, nicht bloß eine Warnung, dein Leben nicht zu missbrauchen. Es ist auch ein Trost und eine Einladung. Selbst wenn du dein Leben bisher ganz unnütz und falsch gelebt hast. Wenn du das Gefühl hast, du fährst dein Leben gegen die Wand, alles entgleitet dir und du schaffst es nicht, mit deinem Leben etwas Ordentliches aufzubauen. Demütige dich unter die Macht Gottes und bitte ihn, wie David, erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Ich kann es nicht selbst. Ich bin zu schwach dafür, mein Leben neu zu schaffen. Aber du, Schöpfer, du kannst schaffen, was kein Mensch schaffen kann. In Jesus Christus hat Gott einen Weg für einen Neuanfang geschaffen. Ein neues Leben, so wie eine neue Schöpfung. Glaube an Christus und deine Sünden sind dir vergeben. Dein gottloses Leben und all deine Fehler. Gott kann neu schaffen. Das, was kein Mensch tun kann. Und Gott wird dir durch seinen Geist beistehen und dich zu einem neuen Leben führen. Ja, zu einem ewigen Leben. Demütige dich aber unter die Macht Gottes, deines Schöpfers und deines Erlösers. Und drittens, ein Zeugnis seiner Größe und Weisheit. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Der Himmel kommt im Hebräischen nur im Plural vor. Ihr merkt schon, nicht ein Wort ist hier irgendwie normal. Alles hat hier seine Besonderheit in diesem ersten Vers. Der Himmel kommt im Hebräischen nur im Plural vor. Es gibt gar keinen Singular von Himmel. Das ist wie bei dem Wort Eltern. Das gibt es nicht im Singular. Auch wenn heutzutage versucht wird, den Plural irgendwie so zu verstümmeln. Der Grundgedanke ist nämlich der, Eltern gehören zusammen. Eine Person reicht nicht aus, um das auszufüllen, was Eltern zu Eltern macht. Ist logisch, oder? Eltern gibt es nur im Plural. Eltern bestehen aus Mann und Frau. So ähnlich ist es auch mit dem Himmel. Himmel wird in der Bibel für unterschiedliche Bereiche benutzt. Manchmal einfach der unmittelbare Luftbereich, in dem die Vögel fliegen. Manchmal bezeichnet der Himmel aber auch die Atmosphäre, die die Erde umgibt und auf der die Wolken ziehen. Und oft ist mit dem Himmel aber auch der Sternenhimmel gemeint, also das ganze Weltall. Und dann ist Himmel auch das Wort, der auf den Wohnort Gottes hinweist. Der blaue Himmel, den man von der Erde aus betrachten kann, mit der Sonne und nachts den Sternen über uns, es ist wie ein Hinweis, wie eine Demonstration, da über uns lebt auch Gott irgendwo. Da über uns, in höchster Erhabenheit und Größe, da regiert Gott. Vermutlich kommt das Wort Himmel, Shamayim, von dem Ausruf Sham. Das heißt da, dort, Sham. Wer also auf den Himmel zeigt, der zeigt automatisch auf mehrere Schichten, auf mehrere Bedeutungen. Die Luft, die Atmosphäre, das Weltall und auch ist es immer ein Hinweis auf den geistlichen Himmel, den Wohn- und Thronort Gottes. Wer auf den Himmel zeigt, soll an den Plural denken. Er soll erinnert werden, dass alles steht in Bezug zu Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Siehe da, siehe dort, der Himmel. Es zeigt uns etwas über die Größe und die Herrschaft, die Regentschaft Gottes. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Den Himmel und die Erde, das ist das Objekt. Das, was Gott am Anfang schuf. Himmel und Erde steht für alles, was ist. Nicht nur das Wort Himmel ist in sich selbst vielschichtig, sondern Himmel und Erde meint alles, was damit zusammenhängt. Alles, was du dir vorstellen kannst. Man nennt es in der Rhetorik einen Merismus. Das heißt, anhand von zwei Teilen wird alles genannt. Anhand von zwei Dingen ist alles gemeint. Ja, wir sagen zum Beispiel, er wurde nass von Kopf bis Fuß. Das bedeutet nicht, dass der Bauch trocken blieb, sondern jedes Körperteil, alles wurde nass, von Kopf bis Fuß. Oder die Katze fraß die Maus mit Haut und Haaren. Ich muss euch nicht näher erläutern, was das bedeutet. Himmel und Erde bedeutet, Gott schuf alles. Alles, was existiert, schuf Gott. Ob Galaxien, Sonnensysteme, Planeten, alle Dinge, von dem entferntesten Stern im Weltall bis hin zu dem kleinsten Sandkorn oder der Mikrobe auf der Erde. Alles, absolut alles hat Gott erschaffen. Egal wie weit die Wissenschaftler, die Astronomen in das Weltall hinausblicken, egal was für Technik sie entwickeln, um noch viel fernere Galaxien zu entdecken, das ist alles mit eingeschlossen in 1. Mose 1, Vers 1. Je mehr wir entdecken, desto mehr entdecken wir nur, was Gott geschaffen hat, wie er sagt in 1. Mose 1, Vers 1. Himmel und Erde, das umschließt auch alle Engel, jede Form des Lebens, von Walen und Elefanten bis hin zur kleinsten Amöbe, auch jede Form von Energie und Materie, die Geschwindigkeit des Lichts, die nukleare Struktur, Elektromagnetismus, die Schwerkraft, die Naturgesetze, die bestehen, alles hat Gott geschaffen. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das bedeutet alles, was dazu gehört. Alles Sichtbare und Unsichtbare. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Der erste Vers der Bibel betont diese eine Sache. Mensch, alles, was du siehst und alles, was du kennst, hat Gott geschaffen. Alles. die Wiesen, die Berge, die Flüsse, die Seen, die Felsen, die Sandstrände, die Bäume und Pflanzen, die Blumen und alles Vieh. Alles hat Gott geschaffen. Was bedeutet das für dich? Es ist ein Zeugnis zum Staunen. Wir Menschen, wir sind oft so stumpfsinnig, dass wir das, woran wir uns gewöhnen, für normal und gewöhnlich erachten. Aber sobald ein Steinkreis aufgerichtet wird, den wir nicht überall sehen, da fallen wir in Ehrfurcht. Bleib mit deinen Augen nicht dabei stehen, sondern denk einmal über die Größe nach, des Himmels und der Erde. Und frage dich, wie bei diesen großen Steinmonumenten, wie war das möglich? Wer hat das gemacht? Wie groß ist das Universum nach heutigen Schätzungen? Ich habe gelesen, Wissenschaftler schätzen den Durchmesser des Universums auf 45 Milliarden Lichtjahre. Und sie berechnen ein Gewicht von 10 hoch 53 Kilogramm. Das heißt, die 10 wird 53 mal mit 10 multipliziert. Da kommen eine ganze Menge Nullen am Ende bei raus. Egal, wie viel wir durch das Hubble-Teleskop oder irgendwelche andere Technik noch erforschen und entdecken oder irgendwelche verborgenen Höhlen finden in Mexiko oder wie das neulich war, alles ist eingeschlossen in diesem Begriff und in diese Wahrheit. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Es ist alles sein Werk. Und anhand der Größe der Schöpfung sollten wir in Ehrfurcht und in Bewunderung die Größe und die Weisheit des Schöpfers erkennen. Alles, was wir sehen und entdecken, soll uns aufzeigen: Wow, Gott, wie groß bist du! Der Himmel und die Erde sind Zeugnisse der Größe und Weisheit Gottes. Im Psalm 148, Vers 13 heißt es: Sie sollen loben den Namen des Herrn, denn allein sein Name ist hoch erhaben. Und hört einmal, seine Hoheit ist über Erde und Himmel. Seine Hoheit ist höher als der Punkt 45 Milliarden Lichtjahre entfernt. Seine Hoheit ist über Erde und Himmel. Jesaja 42, Vers 22. Er ist es, der da thront über dem Kreis der Erde, dass ihre Bewohner wie Heuschrecken erscheinen, der den Himmel ausspannt wie einen Schleier und ihn ausbreitet wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten dem Nichts übergibt, die Richter der Erde der Nichtigkeit gleich macht. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm Wurzeln in die Erde getrieben, da bläst er sie schon an, sie verdorren und ein Sturmwind trägt sie wie Stoppeln hinweg. Mit wem denn wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre, spricht der Heilige. Hebt zur Höhe eure Augen empor und seht. Wer hat diese da geschaffen? Er, der ihr Heer hervortreten lässt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen. Vor ihm, reich an Macht und stark an Kraft, fehlt kein einziger. Das Heer des Himmels, alle Sterne in ihrer Millionen von Zahl, Gott kennt sie alle mit Namen. Er hat sie alle herbeigerufen. Blick empor und erkenne seine Hoheit, seine Macht. Zeugnis seiner Größe. Noch ein Vers, Jeremia 10, Vers 12. Er ist es, der die Erde gemacht hat, durch seine Kraft, der den Erdkreis gegründet, durch seine Weisheit und den Himmel ausgespannt, durch seine Einsicht. Gott hat das gemacht. Gott hat das gemacht. Wenn du morgens aus deiner Haustür herausgehst, dann denk doch einmal drüber nach. Gott hat das gemacht. Staunen wir noch darüber? Oder sollten wir? Und noch mehr. Bete den alleinigen Gott an, der sich geoffenbart hat. Der erste Vers der Bibel gibt uns ein gewisseres und besseres, ein zufriedenstellenderes und ein brauchbareres Wissen über den Ursprung des Universums als alle Schriften der Philosophen und Wissenschaftler über die Jahrtausende bis heute. Der erste Vers allein ist uns nützlicher und besser und gewisser als die Bibliotheken der Spekulation. Gott, der Schöpfer, er offenbart sich in seinem Werk. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die ganze Schöpfung zeugt von ihm, von seiner Größe und Macht. Und wir sind aufgefordert, ihn als Gott zu erkennen und ihn als Gott zu verehren. Wenn wir nichts hätten als allein die Schöpfung, so wären wir schon ohne Entschuldigung. Das reicht aus, dass wir in Verantwortung stehen, Gott als Gott zu verehren und ihn zu verherrlichen. Das schreibt Paulus in Römer 1, Vers 19 und 20. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen, also unter allen Menschen, offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Die Schöpfung allein reicht aus, jeden Menschen aufzufordern, Gott zu verehren, ihn anzubeten. Doch darüber hinaus hat Gott uns auch noch sein Wort geoffenbart. Ja, gleich am ersten Vers der Bibel so wunderbar deutlich gemacht, ich war das. Was du hier siehst, ich war das. Und ich spreche zu dir. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Lass alle Spekulationen fahren. Ich sag es dir, ich offenbare es dir. Das, was schon genug wäre, nur zu betrachten. Im Anfang schuf Gott. Ich allein bin Gott. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und als wäre das noch nicht genug, hat er sich auch noch geoffenbart im Sohn Jesus Christus, der im Anfang da war und durch den alle Dinge geschaffen wurden. Er ist Mensch geworden. Und er ruft die Menschen zu, die Gott anhand der Schöpfung und anhand seines Wortes erkennen sollen und schuldig sind, ihn zu verehren. Er ruft ihnen zu, kommt zu mir. Ich kann euer Leben neu machen. Ich kann euch versöhnen mit dem einzig wahren Gott. Ich bin gekommen, um Frieden zu schaffen. Oh ja, er ruft uns voller Gnade und Wahrheit zu. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Jeder, der seine Sünden erkennt und an Jesus Christus glaubt, der darf neues, neu geschaffenes Leben erfahren. Jeder, der wirklich nach Gerechtigkeit dürstet, der empfängt das Wasser des Lebens umsonst. Wasser ist übrigens auch noch so eine Sache, die kein Mensch schaffen kann. Aber Gott selbst schenkt umsonst Wasser des Lebens. Und Gott selbst hat in Jesus Christus alles bezahlt, was nötig ist, damit wir allein aus Gnade empfangen können. Er hat sich offenbart und er ruft dir zu, glaube an mich. Rufe mich an und ich will dich erretten, denn ich kann es. Lasst uns in Ehrfurcht und Staunen den lebendigen Gott anbeten, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Gott, unseren Schöpfer und Retter in Ewigkeit. Der ewige Gott schuf in unvergleichlicher Kraft ein Zeugnis seiner Größe und Weisheit. Amen.